Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks. Wir haben mit euch über alle Free Agents gesprochen, die bei den Seahawks anstehen. Und wollen uns jetzt ein bisschen auf die Needs der Seahawks konzentrieren. Also einfach mal überlegen, auf welchen Positionen müssen die Seahawks noch nachlegen. Also wir haben uns jetzt gedacht, sowohl Free Agency als auch Draft haben wir so ein bisschen zusammengelegt. Das heißt, ihr werdet dann auf jeden Fall in den einzelnen Needs auch von uns Einschätzungen hören, ob wir da eher in Richtung Free Agency oder in Richtung Draft verstärken würden. Ein paar Spieler haben wir uns auch schon überlegt, die uns da in den Kram passen würden. Von daher, ich freue mich auf jeden Fall, das heute zu machen. Und natürlich mache ich das nicht alleine, sondern bei mir sind meine beiden Kollegen. Zum einmal der Henry.
Ja, moin und schönen guten Abend in die Runde.
Guten Abend. Und Tobi ist auch dabei.
Ja, hallo zusammen. Schon wieder so schnell, aber ich freue mich. Ist ja schon fast Season-Feeling.
Das stimmt, ja. Das ist ein harte Taktung momentan, gerade erst die Folge mit Detti aufgenommen und natürlich, wie immer direkt danach, passierte eine für die Seahawks relevante Nachricht und die hört ihr jetzt.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Und zwar wurde kurz nach der Aufnahme Defensive End Carlos Dunlap entlassen. Wir hatten während der Folge schon mal drüber geredet, dass man da eben versucht, momentan oder zu dem Zeitpunkt mit ihm zu verlängern, um seinen Vertrag eben zu restrukturieren und den Cap-Hit so ein bisschen nach hinten zu strecken. Man hat sich scheinbar nicht einigen können auf eine Verlängerung und darum wurde Carlos Dunlap jetzt gecuttet. Das spart den Seahawks 14 Millionen, was auf jeden Fall eine ziemliche Summe ist. Vielleicht an Henry, an dich mal die Frage, wie siehst du die Situation? Also der Cut für dich die richtige Entscheidung, wenn man sich nicht auf eine Verlängerung hatte einigen können?
Ja, also aus meiner Sicht war es der richtige Move. 14 Millionen sind dann doch etwas zu viel, also zumindest aus meiner Sicht. Es gibt bestimmt auch andere Seahawks-Fans oder Experten, die da eine gegenteilige Meinung haben, aber ich glaube, dass es einfach so viel Tiefe auch auf Defensive End, auf dieser Position in der Free Agency gibt, dass da die Entlassung von Dunlap, glaube ich, eine gute Entscheidung war. Jetzt hoffe ich einfach darauf, dass die Seahawks trotzdem mit einem der Edge-Rusher, die da den Markt hitten, das werden wir dann später noch bei den Needs besprechen. Vielleicht ist die Position jetzt ein Stück weit weiter nach oben gerutscht bei uns allen, schätze ich jetzt mal. Und hoffe ich mal, dass die Seahawks da dann mit einer vielleicht günstigeren Lösung aus der Free Agency rausgehen und ja den Need auf Defensive End, der jetzt noch größer geworden ist, decken werden.
Ja, das muss man auf jeden Fall hoffen. Tobi, hast du noch irgendwas zu Dunlap zu sagen oder schließt du dich da unserer Einschätzung an?
Ja, also ich hatte es ein bisschen zwiegespalten gesehen nach der Entlassung direkt. Aber 14 Millionen, wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, war dann schon ein zu großes Stück für Dunlap, der nie Elite in seiner Karriere war, aber halt immer so auf einem hohen Niveau solide, also eigentlich ein guter bis sehr guter, konstanter Passwascher vor allem. Ja, mein Traumszenario wäre so ein bisschen, dass man ihn vielleicht auch wiederholt, aber für 14 Millionen ist es dann zu viel, dass man da ihn ein bisschen drückt, wenn es irgendwie, ich weiß ja nicht, wie weit ich da jetzt vorgreife, aber wenn man da so im einstelligen Millionenbereich bleibt, wäre ich da, glaube ich, recht zufrieden mit. Muss jetzt auch nicht direkt die 9 sein, kann noch ein bisschen tiefer gehen, aber gut, diesen Einblick haben wir zu wenig. Ich hoffe, dass man da jetzt nicht wieder so eine Saga macht, wie zum Beispiel letztes Jahr mit dem Pass Rush. Das war zuweilen anstrengend und der Pass Rush war bis zum Trade von Dunlap eigentlich auch mausetot. Dass man da vielleicht eine frühere Lösung diesmal findet und nicht wieder, irgendwelche Draftpicks auf irgendwelche Edge-Rusher schmeißt und am Ende mal guckt, dass man da irgendwie einen Pass-Rush über die Rotation kreiert. Das hat jetzt überhaupt nicht geklappt bisher. Sollte man dann vielleicht auch mal einstellen. So.
Ja, aus Fehlern kann man bekanntlich aus lernen und bin gespannt, ob die Seahawks das diese Saison hinbekommen. Und ich würde sagen, das war es tatsächlich auch schon in News. Wie gesagt, wir nehmen relativ kurz nach der letzten Aufnahme auf. Also bis dahin ist noch nicht viel passiert. Wahrscheinlich wird dann nach unserer Aufnahme wieder einiges passieren. Also wir nehmen jetzt Dienstagabend auf, 18 Uhr haben wir es ungefähr. Das heißt, in 4 Stunden ist dann die Deadline verstrichen, wenn es um die Franchise-Tags geht. Das heißt, bis dahin müssen die Franchises bekannt gegeben haben, welcher ihrer Spieler einen Tag bekommt. Und ja, normalerweise sind die Seahawks da nicht so bekannt für, aber ich glaube, weil wir jetzt aufnehmen, wird auf jeden Fall noch irgendwas passieren. Einfach um uns zu ärgern, aber gut. Da können wir dann auch nichts für.
Also mein Geld ist ja darauf, dass wir Jaron Reed noch entlassen, jetzt irgendwie die nächsten paar Stunden. Schön pünktlich nach unserer Aufnahme, wie immer halt.
Ja, genau. Aber gut, wie gesagt, da haben wir keinen Einfluss drauf. Darum würde ich sagen, stürzen wir uns gleich in unser Thema der Woche, in die Needs der Seahawks. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Und das haben wir folgendermaßen strukturiert. Und zwar hat jeder von uns dreien, ein kleines Position-Ranking quasi angefertigt. Also jeder hat eine Top-5-Need-Liste aufgestellt. Wir wissen jeweils nicht, wie die Listen der beiden anderen aussehen. Und ja, wird glaube ich, ganz spannend. Und ich würde mal sagen, ich gebe an der Stelle das Mikro einmal ab und lass den Tobi mal anfangen. Tobi, welche Position ist deine Nummer 5, dein Nummer 5 Need für die Seahawks?
Ja, auf 5, das muss man auch irgendwie ein bisschen dazu sagen, ist es ja noch nicht der allergrößte Need, aber für mich dann schon Need. Auf 6 ist Running Back gelandet. Ich weiß nicht, ob das bei euch noch irgendwo vorkommt. Auf 5 ist dann bei mir tatsächlich die Tight End Position. Ist für mich halt eher so ein sekundärer Need, wo man vielleicht ein bisschen Tiefe braucht. Die Tight End Gruppe nächstes Jahr sollte sich aktuell, glaube ich, nur mit Corby Parkinson und Will Disley wie soll ich sagen, den Satz kriege ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu Ende. Also das sollten momentan so die primären Tight Ends sein. Die Seahawks, das Front Office, wird auch immer wieder da mit einigen Spielern in Verbindung gebracht. Zach Ertz wurde da mal genannt, Jonnu Smith ist auch so ein Gerücht, was ab und an mal so durchsickert. Dann wird natürlich auch Jared Everett, der jetzt auch Free Agent ist und bei den Rams war, und da werden wir wahrscheinlich auch in nächster Zeit noch viele Gerüchte bekommen, wenn irgendwelche Ex-Rams-Spieler, die mit Waldron schon zusammengearbeitet haben, irgendwie auf den Markt kommen. Und ja, also da würde ich jetzt ungerne irgendwie einen Draft-Pick vergolden, also vergeuden. Vergolden wäre schön. Vergeuden. Ja. Und da denke ich an so einen Spieler wie Smith oder Everett, die haben aber auch einen Marktwert laut Spotrac von ungefähr 8 Millionen. Da ist dann schon wieder die Dimension oder die Sphäre erreicht, wo ich dann nicht weiß, ist das dann ein Spieler, der so viel Impact bringt, dass er das Geld dann schon wieder wert ist. Ja, ansonsten vielleicht kriegt man etwas günstiger Kyle Rudolph, wo man aber auch nicht weiß, wie gut er überhaupt noch ist. Also es ist schwierig, aber da wünsche ich mir einfach ein Signing, was dann mit niedrigem Cap-Hit die Gruppe wieder ein bisschen aufplustert, vielleicht auch einen reinen Blocker, das würde ja theoretisch auch schon reichen, weil Parkinson hat seine Stärken klar im Receiving, Disley ist eigentlich ein Blocking-Tight-End, hatten wir letzte Folge schon drüber gesprochen, ist aber auch als Receiver gut, da hoffe ich, dass er nochmal so eine große Leistungssteigerung hinlegt, dass man wieder annähernd an das Niveau kommt von seiner Anfangszeit, ja, und dann, dass man hinten dran einfach wirklich nur für die Tiefe was holt und da auch nicht zu viel Geld ausgibt, bitte.
Ja, Henry, wie sieht es bei dir aus? Hast du Tight End in deiner Top 5 Liste mit drin?
Nein, habe ich nicht. Hat den Cut knapp nicht geschafft. Ich hätte sie so ungefähr auf Position 6, 7 ungefähr angesiedelt. Mhm. Ja, es ist ein Need, aber ich glaube halt, dass man diese Position relativ leicht und auch günstig ersetzen kann, wenn man gewillt ist, keine 7 Millionen in den alternden Tight End reinzubuttern. Von dem her, klar, es ist auf jeden Fall ein Need. Die Seahawks werden sich noch den einen oder anderen Tight End über die Free Agency zulegen, aber einfach aufgrund dessen, dass, wie ich schon eben erwähnt habe, man ja relativ gleich und relativ günstig sich einen Tight End einfach holen kann, hat es nicht in die Top 5 der Needs bei den Seahawks bei mir geschafft.
Ja, bei mir tatsächlich auch nicht. Wäre vermutlich auf meiner Liste auch die 6 gewesen. Henry, dann verrat uns mal, wen du auf 5 hast.
Auf 5 habe ich tatsächlich Defensive Tackle.
Ja, ich auch.
In weißer Voraussicht, dass wir vielleicht ja Jaron Reed, wie schon erwähnt, entlassen. Aber abgesehen davon ist es halt auch so, dass Jaron Reed selbst nur noch ein Jahr Vertrag hat. Genauso wie Puna Ford, falls wir ihn tendern, wovon ich jetzt ausgehe. Und dahinter kommt dann auch erstmal nix. Aus meiner Sicht musst du halt Jaron Reed entlassen, weil du dir dann 9 Millionen sparst und ich glaube nicht, dass er, also aus meiner Sicht ist er eben dieses Geld nicht wert. Von dem her ist Defensive Tackle ein Need, das man angehen muss, über den Draft, über die Free Agency. Wie schon gesagt, die Ressourcen sind bei Free Agency und Draft bei den Seahawks begrenzt. Aber es ist auf jeden Fall eine Position, ja, die nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den nächsten 2-3 Jahren eben, ja, kann man jetzt schon absehen, halt ein Need für die Seahawks sind.
Also, ja, wie gesagt, ich habe es auch auf der 5 tatsächlich. Puna Ford würde ich auf jeden Fall resignen, ob man das jetzt mit einem Tender macht oder ob man tatsächlich versucht, einen langfristigen Vertrag rauszuarbeiten, bei dem dann da vielleicht die teuren Hits in die nächsten Saisons gelegt werden, damit man eben diese Saison ein bisschen mehr Spielraum hat. Wäre mir beides recht. Reed würde ich auch entlassen, der würde tatsächlich dann auch nochmal ordentlich was einsparen. Und als mögliche Verpflichtung habe ich mir, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Vornamen richtig ausspreche, Gerald Casey aufgeschrieben, ehemals Broncos, war letzte Saison ein bisschen verletzt, kann aber nach wie vor produktiv sein. Also hatte, glaube ich, über viele Jahre konstant immer die 50 Pressure-Rate überschritten. Jetzt im letzten Jahr ein bisschen an Spritzigkeit verloren, was den Pass-Rush angeht, aber trotzdem immer noch ein starker Laufverteidiger. Und das wäre, glaube ich, jemand, den man mit Puna Ford ganz gut da reinsetzen könnte. Und also das wäre so jemand. PFF sieht ihn ungefähr bei 5 Millionen im Jahr. Das wäre sicherlich was man bezahlen könnte, wenn man Reed entlässt. Und meine kurzfristige Lösung an der Stelle. Tobi, hast du Interior Defensive Line in deiner Top 5?
Nee, mit der gleichen Argumentation, wie ihr Tight End kurz rausklumpsen lässt, habe ich ja auch die Defensive Tackle auf 6 oder dann 7, da ich da auch denke, dass man das auch über Veteran-Signings irgendwie und auch relativ günstig dann adressieren könnte. Das haben die Seahawks ja letztes Jahr zum Beispiel auch gemacht. Da fällt mir leider der Name nicht mehr ein. Der wurde am Ende der Saison leider auch für 4 Spiele gesperrt. Da hatten die Seahawks eigentlich ein ganz gutes Näschen für, um einen Veteran-Defensive-Tackle noch dazu zu holen oder einen zweiten auch noch. Ja, Puna Ford für mich auch Priorität. Aber für mich deswegen ist nicht so der ganz dringende Need gewesen.
Da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Also mir fällt gerade, also Snack Harrison hatten wir, aber der war nicht gesperrt, oder?
Den meinst du
nicht?
Ich glaube, dann war es das Jahr davor noch. Der war aber auch, da müsste ich jetzt auch kurz überlegen, fällt mir einfach nicht ein.
Okay, ja gut, ist ja auch egal. Also jedenfalls für dich dann knapp außerhalb der Top 5, dann ja, würde ich sagen, Henry, mach du mal mit deiner Nummer 4 weiter.
Ja, Nummer 4 ist bei mir, ich habe es zusammengefasst unter Interior Offensive Line. Also Evan Posick, unsere Starting Center aus letztem Jahr, wird Free Agent. Mike Iupati ist ins Retirement gegangen. Sieht alles danach aus, als ob jetzt neben den gesetzten Startern sind für mich jetzt Brandon Shell, Dwayne Brown und Damien Lewis halt 2 neue Spots in der Offensive Line höchstwahrscheinlich besetzt werden müssen, eben neu besetzt werden müssen. Und das ist eben Center und Left Guard. Für mich ist das schon einer der größeren Needs bei den Seahawks. Ich würde mir wünschen, dass man da, wenn ich jetzt auf potenzielle Replacements eingehe, zum Beispiel jetzt über die Free Agency, da mal einen etwas aggressiveren Ansatz, gerade was die Offensive Line angeht, eben fährt. Und mein Wunschspieler, mein absoluter Traumspieler, wäre eben Corey Linsley, der letztes Jahr bei den Packers und auch fast seine ganze Karriere über schon auf Top-Niveau spielt, einer der besten Center der Liga ist und halt, glaube ich, auch ein super Scheme-Fit für die Offense von Shane Waldron wäre und auch halt einen Schritt in Richtung Russell Wilson. ich glaube, höchstbezahlter Center, habe ich vorhin mal geguckt, ist momentan Ryan Kelly von den Colts mit 12,5 Millionen Durchschnittsgehalt. Und ich glaube, dass Corey Linsley, wenn man denn gewillt ist, da einen Run auf ihn zu machen, ja, so Richtung 13 Millionen pro Jahr bekommen wird. Wenn man das Geld da in einem möglichen Vertrag backloaden kann, würde ich es machen, weil er halt so ein guter Scheme-Fit ist. Also davon gehe ich aus und halt auch ein exzellenter Center, einer der besten der Liga.
Ja, das finde ich interessant. Also obwohl du sagst, es sind ja 2 Positionen, die neu bekleidet werden müssen, hast du es jetzt nur auf Nummer 4. Ich habe die Interior Offensive Line tatsächlich auf die 1 gepackt.
Oh.
weil es halt wirklich, also 2 Positionen sind die ja definitiv neu bekleidet werden müssen, die auch nicht günstig werden, die man schwierig via Draft adressieren kann, weil ja Offensive das Liner eben oftmals.
Das würde ich jetzt nicht sagen.
Naja, zumindest kurzfristig. Also ich finde, ja. Offensive Liner brauchen ja meist doch ein bisschen länger als jetzt andere Positionen, um sich an das NFL-Niveau zu gewöhnen. Es sei denn, du hast jetzt irgendwelche absoluten Starspieler wie, weiß ich nicht, Quentin Nelson, der von vornherein, von der ersten Saison an super Impact hatte. Aber ich sag mal, in der Regel fällt es der Positionsgruppe zumindest ein bisschen schwieriger, direkt Fuß zu fassen. Darum für mich tatsächlich Need Nummer 1. Ich habe mir auch Corey Linsley rausgeschrieben und natürlich dann auf Guard auch von den Patriots. Joey, jetzt mache ich wieder was falsch, wahrscheinlich Thuny oder Thuny? Ich meine, das ist ein TH, darum würde ich eigentlich Thuny sagen. Aber,
ja, genau, Joe Thuny habe ich mir auch rausgeschrieben als potenzieller Left Guard, aber ich glaube nicht, dass wir den bekommen werden, weil der wahrscheinlich noch teurer wird, weil er
der wird, genau.
Weil also Guard halt tendenziell noch besser bezahlt werden als Center. Wobei ich zum Beispiel die Center-Position für etwas wertvoller halte. Deswegen wäre eben meine Priorität Corey Linsley. Aber ja, klar. Ja,
es hatte, genau, ich glaube, Adrian Franke auch in der letzten Down-to-Talk-Folge gesagt, dass die Center-Position von der NFL fast noch ein bisschen unterschätzt wird. Und also bei Thuny müsste man wahrscheinlich von Kosten rechnen, so um die 12 bis 14 Millionen ist vermutlich realistisch. Ist die Frage, ob die Seahawks sowas zahlen wollen. Aber zumindest auf eine der beiden Positionen wäre ich echt dankbar, wenn man mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen würde und nicht das ganze Geld für irgendwelche Rentner ausgibt, wie letztes Jahr Bruce Irvin und Greg Olsen. Das war ja wirklich, die haben ja zusammen, wie viel haben sie für beide zusammen bezahlt? Ich glaube, das waren so 15 Millionen. Ne? Also wenn man sich die beiden Signings gespart hätte, dann hätte man zumindest dieses Jahr beispielsweise Geld für einen richtig, richtig guten Interior Offensive Liner. Da muss man halt einfach mal ein bisschen, bisschen cleverer sein, was die Signings angeht. Aber naja. Tobi, wo hast du die Interior Offensive Line gerankt?
Ja, ich habe sie auch auf der 1. Das hat mich dann auch schon ein bisschen gewundert. Also das kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, dass das Zeichen von Wilson bei uns schon mal viel, viel besser angekommen ist als bei Henry.
Und das, obwohl Henry ja schon hat durchsickern lassen, dass im Falle eines Wilson-Abgangs, dass er dann auch gar nicht mehr so zu den Seahawks halten würde.
Also
von daher müsstest du ja noch mehr darauf bedacht sein, jetzt eigentlich Russell zu beschützen.
Ich glaube, sorry Tobi, bevor du kannst gleich ausführen, ich wollte noch kurz dazu sagen, ich habe ein bisschen den Positional Value bei meinen Need Rankings mit einfließen lassen. Das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass Interior O-Line dann von mir etwas unterbewertet wird bei den Needs. Das nur ein bisschen als Erklärung dazu.
Ja. Ja, also ich wollte jetzt eigentlich behaupten, dass Henry ja, glaube ich, die Welt einfach ein bisschen brennen sehen will und mal gucken will, was mit seinem Fansein passiert. Und er will jetzt einfach, dass die Offensive Line vielleicht noch mal ein bisschen aufgeplustert wird. Aber muss das auch nicht sein, weil ich würde schon gerne mal sehen, wie es nächste Saison dann aussieht. Also für mich ist das ein ganz klarer Need. Center ist für mich dann auch priorisiert vor dem Guard. Also ich stelle es mir eigentlich ganz charmant vor, wenn man jetzt mit Shell und Brown auf Tackle in die Saison geht, mit Lewis, dann erfahrenen Center dazwischen und dann muss man auf Left Guard natürlich noch schauen. Ich denke, wenn es ein Linsley wird, dann kann man sich von Thuny auf jeden Fall verabschieden. Austin Blythe wird ja auch öfter mal genannt, der auch bei den Rams war, Siebthunden-Pick von denen damals gewesen, auch unter Baldwin gespielt. Also ich werde jetzt hier die ganzen Ex-Rams-Spieler mal auch noch mit reinwerfen, weil die Gerüchte sind halt alle... Die sind irgendwie omnipräsent. Ja, also für mich ist das auch ganz wichtig und ich denke, also Positional Value, ja, also deswegen verstehe ich vielleicht auch diese Einschätzung von der Interior Line auch noch nicht so ganz, denn ich glaube halt, dass ein Pass-Rush, der durch die Mitte auf den Quarterback zurauscht, irgendwie genauso gefährlich ist wie über ein Edge und deswegen verstehe ich auch noch nicht, warum. Der Positional Value, da gibt es wahrscheinlich dann Analytics zu, da kann vielleicht auch Henry nochmal einen kleinen Vortrag zu halten. Aber die Interior Line, vor allem, wenn man jetzt es mal rein auf die Division betrachtet, Aaron Donald ist einfach der Schrecken der Seahawks O-Line. Und der kommt durch die Mitte und nimmt es halt auch mit 2 oder mit 3 auf. Also ich denke, man sollte auch mit Hinblick auf die Division diese Positionsgruppe unbedingt stärken.
Ja, dazu würde ich vielleicht entgegnen, dass es halt kaum Aaron Donalds in dieser Liga gibt. Und viele Von Millers. Es ist tendenziell halt, glaube ich, leichter, Druck über die Edge auszuüben, was nicht heißt, dass es nicht wertvoller wäre, Druck über die Mitte auszuüben, aber ich glaube tendenziell schon, dass Druck halt stärker über die Edge ausgeübt wird, weshalb auch Tackle, glaube ich, die ein bisschen wertvollere Position ist. Es ist einfach schwieriger, glaube ich, für Defensive Tackles, Druck über die Mitte auszuüben. Das wäre so mein Take dazu.
Also, ja, dass die Offensive Tackle-Position wertvoller ist, sieht man ja dann auch daran, wie sie entlohnt wird. Also die Tackles, die bestverdiensten Tackles sind ja nochmal deutlich über Interior Offensive Line. Also das hat schon so seine Richtigkeit. Ihr beiden als Rookie bzw. als Draft-Experten könnten wir noch mal eben kurz verraten. Ich hätte hier mir noch Quinn Meines aufgeschrieben von Wisconsin Whitewater, also einem Division III College, der so ein bisschen nicht so vielen Leuten bekannt war bis zum Senior Bowl, wo er dann richtig dominiert hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer sich vielleicht mit ihm ein bisschen beschäftigt hat von euch beiden, aber was haltet ihr von dem? Wärt ihr zufrieden mit dem als Draftpick?
Ja, ganz kurz vorwegschieben würde ich noch. Ich will ja nicht die Tackle-Position mit der Interior gleichsetzen, nur wenn man dann in der Mitte halt nur bessere Trainingspylonen hat, dann wird es halt auch trotzdem schwer. Und das ist die Tackle, die spielen ja meistens dann 1 gegen 1. In der Line-Interior kannst du immer noch übergeben und so weiter. Deswegen ist das schon richtig, aber ich glaube, da sollte man auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Mit dem den Hype um, ich weiß nicht, Meinert heißt er, glaube ich, habe ich so ein bisschen mitbekommen. Ja. Die Projection von Offensive Linemen vom College in die NFL ist meistens sowieso recht schwer und dann von einem Division 3-Spieler stelle ich mir noch schwerer vor. Er hat ja im Senior Bowl wirklich gute Reps gezeigt. Ich habe mir selbst auf Tape noch nicht angeguckt. Ist schwierig, vor allem, wie du auch meintest, dass, ich glaube, Max hat es gesagt, dass die Spieler, die vom College in der Line spielen, auch öfter länger brauchen, um dann wirklich gut zu sein. Deswegen würde ich auch vom Draftpick Abstand nehmen, weil die Tackles, die ich dann irgendwie bisher geguckt habe und auch ziemlich sexy finde, die wird man an unserem Spot halt gar nicht mehr bekommen. Wenn einer der guten Tackles fällt, weiß nicht, so ein Cosme, Slater, Jenkins, irgendwas, dann muss man zuschlagen, meiner Meinung nach, aber ich sehe es halt nicht kommen und dann ist für mich der Draft eigentlich auch relativ uninteressant an Tackle oder Interior O-Line-Spieler.
Würde ich mich anschließen und daneben noch hinzufügen, dass ich noch gar nichts an O-Line geschaut habe. Ich habe natürlich auch von Quinn Meinert zum Beispiel auch gelesen, gehört, aber meine Position, die ich jetzt für den Draft durchgegangen bin, also tape-technisch sind Quarterback, Running Back, Wide Receiver.
Wieso fängst du nicht mit Guards an? Also
gute Frage.
Oder ist er nicht, ist er als Center gelistet oder als Guard? Ich weiß gerade gar nicht.
Ich meine als Center, aber möglicherweise kann man ihn auch als Guard stellen. Also beim Senior Bowl hat er halt, glaube ich, so wie ich es mitbekommen habe, gegen richtig gute Competition, obwohl er halt ein Division 3-Spieler oder Division 2-Spieler ist, ziemlich gut ausgesehen, deswegen, ja.
Daher kannte ich ihn halt auch. Also ich habe ein paar Videos gesehen, wie er da baufrei mit einer richtig schönen Wampe die ganzen gestählten Division 1 Pass-Rusher wegdrückt und pancaked. Also das sah schon beeindruckend aus. Und danach gab es natürlich dann auch ganz viele Interviews mit ihm und Jeremiah hat ihn schon interviewt und so weiter. Also die sind dann direkt alle auf ihn los und bin mal gespannt, wie er das dann in die NFL rüberbringen kann und ab wann Teams sich dann für ihn interessieren. Aber ja, gut. Wir haben uns ein bisschen verloren. Eigentlich waren wir, genau, Henry, du hattest Nummer 4 gesagt. Für dich war es die Interior Offensive Line. Tobi, wen hast du auf 4?
Wide Receiver. Also Receiver könnte man auch bei mir schieben auf 3, aber dadurch, dass man mit Metcalf und Lockett ja eigentlich schon mal in der Spitze relativ ordentlich besetzt ist, Stand jetzt zumindest, hat es dann bei mir auf die 4 geschafft. Ich wünsche mir, das habe ich jetzt im Podcast, glaube ich, schon 100 Mal gesagt, immer noch eine gute dritte Option, vielleicht auch mal einen echten Slot, der dann auch Wilson über die Mitte hilft, der dem Quick-Passing-Game helfen könnte. Oder man holt sich einen Outside-Receiver und stellt vielleicht Lockett mehr in den Slot. Da könnte man auch flexibel agieren, meiner Meinung nach. Dorsett und Moore hatten wir in der letzten Folge auch ein bisschen angesprochen. Wären für mich halt solche Spieler für Wide Receiver 4 und 5, wo ich ganz zufrieden mit wäre. Für die 3 würde ich tatsächlich, und da habe ich auch einige Spieler am Draft, die mir sehr gut gefallen, im Draft zuschlagen. Ob die Spieler dann noch da sind, die ich jetzt aufgeschrieben habe, oder ob man die auch vielleicht später picken könnte, das ist natürlich jetzt die pure Spekulation, aber so rausgeschrieben, für einen Slot hatte ich mir einmal Mary Rogers von Clemson, der mir ziemlich gut gefallen hat. Dwayne Eskridge Westridge von Mr. Michigan und dann Elijah Moore von Ole Miss, sind so die 3, die auf Tape ziemlich Spaß machen, die ein bisschen klein sind, um in der NFL, glaube ich, dauerhaft Outside zu spielen. Ja, das sind so Slot-Optionen, die ich eigentlich ganz cool finde und das, glaube ich, auch dem Team ganz gut helfen könnte.
Und das sind vor allem auch Spieler, die realistisch sind für uns von der Draft-Range her, weil wir ja sowieso nur einen Second-Rounder haben und keinen First. Deswegen, ja, ist das schon realistisch. Also, Wide Receiver ist meine 3. Ja, klar, kann man hin und her schieben. wie gesagt, das habe ich ja letzte Folge schon mal betont, Tiefe auf Wide Receiver ist so verdammt wichtig. Und du hast jetzt eine potenzielle Rookies genannt, da wäre ich auch auf jeden Fall nicht abgeneigt. Ich würde auch auf jeden Fall einen Rookie im Draft ziehen, auch relativ früh gerne. Zweite Runde würde ich auf jeden Fall bereit sein, schon einen Receiver zu ziehen. Als mögliche Free Agents hätte ich jetzt T.Y. Hilton mal gerne in den Raum geworfen, weil es halt eine absolute Maschine im Slot ist. Kann natürlich auch Outside spielen, aber wir suchen ja schon gefühlt seit Jahren oder besser gesagt seit Doug Baldwin nach einem dominanten Slot-Receiver. Und ich denke, dass T.Y. Hilton etwas unter dem Radar läuft. Der hat letztes Jahr, obwohl er ja schon 32 ist, wenn die Saison beginnt, 15 von 16 Spielen gemacht. Und als Nummer 3 Receiver hinter Lockett und Metcalf fände ich ihn halt echt hervorragend. Letztes Jahr eine Receiving Grade von 77 gehabt bei PFF. Und ich würde echt gern sehen, was Russell Wilson mit ihm zusammen und dann eben mit Lockett, Moore, eventuell noch einen Rookie anstellen könnte. Dann vielleicht noch David Moore als Nummer 5 und ich wäre echt zufrieden mit der Wide Receiver Gruppe.
Ja, T.Y. Hilton auf jeden Fall eine interessante Möglichkeit. Ansonsten tummeln sich so an allerhand Wide Receiver auch noch in der Free Agency. Ich hätte hier beispielsweise Sammy Watkins, habe ich gerade gesehen. Das ist auch so ein typischer, weiß ich auch nicht, ist keine 1, ist keine 2, aber hat hier und da mal ein richtig geiles Spiel. Vielleicht so ein bisschen ein besserer David Moore, würde ich vielleicht sagen. Also da könnte man vielleicht mal schauen, wie viel man dafür zahlen müsste. Nelson Agholor hat eine starke Saison hinter sich bei den Raiders. Könnte vielleicht jetzt ein bisschen teuer werden, dadurch, dass er eben ordentlich abgeliefert hat, vor allen Dingen auf tiefen Routen, hat quasi das gezeigt, was man eigentlich von Henry Ruggs erwartet hätte. Aber ihr habt auf jeden Fall recht, also für einen Slot muss man definitiv nachlegen und da ist der Draft für mich auch die geeignetere Variante, auch wenn ich jetzt noch nicht so tief drin bin wie ihr, aber dass das ein sehr guter Draft-Jahrgang sein soll, der bei manchen Experten sogar den Letztjährigen in den Schatten stellt, das habe ich eben auch schon mitbekommen und auf jeden Fall so ein kleiner spritziger Slot-Receiver würde den Seahawks auf jeden Fall nicht schaden und da findet man bestimmt auch welche an den Stellen, an denen wir dann picken dürfen.
Ja, selbst in der Runde 2, in der späten Runde 2, wo die Seahawks dann dran sind, muss man sich dann einfach mal bewusst machen, wie viel Talent erstmal in die NFL kommt auf Wide Receiver. Das ist so eine tiefe Klasse, ja, dass man da eigentlich, wenn man Glück hat, auch ein First-Round-Value mitnimmt und die Teams können ja trotzdem nicht, egal wie gut die Wide Receiver sind, nur Wide Receiver vor uns picken. Und ja, das muss man dann halt irgendwie betrachten. Da findet man eigentlich, sollte man was Ordentliches finden. Deswegen fand ich auch ein bisschen schade, dass man letztes Jahr das schon ausgelassen hat, beziehungsweise erst mit Freddie Swain sehr, sehr spät zugeschlagen hat. Ja, für die Free Agency hätte ich dann vielleicht noch Adam Humphries, der auch ein Free Agent wird von Titans. Das ist jetzt nicht so meine präferierte Option. Ist so ein bisschen Cole Beasley für Arme, aber sollte auch eine ziemlich solide Slotwaffe sein dann. Letzte Saison ein paar Spiele weniger.
Humphries mochte ich sehr gerne bei den Buccaneers tatsächlich. Also
ja, der hat halt letzte Saison nur 7 Spiele gemacht, aber ist noch nicht im hohen Alter mit 27 Jahren, dass ich mir da irgendwie da keine großen Gedanken mache, dass er irgendwie noch leistungsfähig wäre. Bei T.Y. Hilton hätte ich da nämlich ein paar mehr Bauchschmerzen mittlerweile. Ist ja auch schon 32 der Gute. Deswegen würde ich dann vielleicht eher auf sowas gehen.
Ja, ich glaube also 27 ist schon alt, Tobi, ne? Also jetzt macht dir da keine Hoffnung.
Ich bin 29 und ich finde 27 super jung und 29 auch noch.
In der NFL nicht.
Nee, ist ja erstmal korkenfähig.
Ja, ich glaube halt durch diese hohe Tiefe in der Free Agency-Gruppe der Wide Receiver und eben diese wahrscheinlich voraussichtlich starke Draft-Class könnte das den Markt einiger Receiver drücken und dann wäre ich da echt nicht abgeneigt, dass die Seahawks da bei einem auf jeden Fall zuschlagen.
Ja, wenn es preislich stimmt, kann man sicherlich auch in der Free Agency nochmal nachschauen, aber ich finde so, diese Draft-Klasse ist eigentlich prädestiniert dafür, dass man da nochmal zuschlägt und wäre sehr verärgert, wenn die Seahawks jetzt aus diesen beiden Draft-Jahrgängen ohne vernünftigen Receiver rausgehen, zumindest in etwas höherer Runde. Freddie Swain kann man natürlich noch nicht richtig einschätzen, aber naja, bis jetzt hat er mich noch nicht umgehauen.
Ich würde halt gern beides sehen, also Free Agency und Draft.
Ja, Need Nummer 3 fange ich jetzt einfach mal an. Und zwar habe ich da Defensive Ends.
Ja.
Wir hatten vorhin schon über Dunlap geredet. Mein erster Punkt hier halt wirklich hoffentlich Dunlap günstig resignen für deutlich weniger als 14. Also wäre schön, wenn es einstellig bleibt, so 8, 9 Millionen. Damit könnte ich mich anfreunden. Vielleicht kriegt man ihn ja dann doch noch mal für 2 Jahre, was auch immer. Falls es nicht funktionieren sollte, habe ich jetzt vielleicht eine ganz interessantes Szenario, und zwar Jadeveon Clowney wäre doch eine Möglichkeit.
Ey, hab ich auch.
Schade, ich dachte, ich wäre hier mal ganz, ganz besonders dabei. Nee, also hat bei den Titans jetzt nicht so abgeliefert, wie sie sich das erhofft hätten. Bei den Seahawks aber, ja, vorletzte Saison immer sehr, sehr effektiv, hat den Pass-Rush auch nochmal für mich deutlich stärker belebt, als es dann der letzte Saison getan hat. Von daher wäre das auf jeden Fall eine coole Reunion, die mir sehr gefallen würde.
Zustimmung, also bei den Titans war Clowney, glaube ich, auch kein optimaler Scheme-Fit, aber bei uns hat er halt echt gut gespielt, deswegen wäre ich da auch nicht abgeneigt. Könnte bei uns diese Five-Tag-Rolle spielen, und dann wäre irgendwie so mein Traum, dass Daryl Taylor in seinem zweiten Jahr unerwarteterweise explodiert, den man dann auf einen Leo-Spot setzen kann. Und ich glaube halt auch, dass Jadeveon Clowneys Markt nicht so gut sein wird. Er hat sich da halt auch echt ein bisschen verzockt, muss man sagen. Und ich hoffe einfach, dass die Seahawks sich mit ihrer Herangehensweise auf Edge Rush nicht verzocken dieses Jahr. Ich hätte da echt keine Lust drauf, dass es dann wieder so eine Clowney-ähnliche Situation gibt dieses Jahr. Du hast mega viel Tiefe auf Defensive End. Ich habe hier nur mal ein paar Namen rausgeschrieben. Also ich glaube, Barrett kommt jetzt sogar auch auf den Markt, aber der wird wahrscheinlich zu teuer sein. Aber du hast halt Spieler dahinter wie Carl Lawson, Matt Schuder und Trey Hendrickson, Romeo Okwara, Yannick Ngakoue, Olivier Vernon, Hassan Reddick, Leonard Floyd, Alton Smith. Also du hast da echt viel Auswahl, und ich hoffe, dass die Seahawks da auf jeden Fall einen davon sein werden.
Ja, ist die Frage. Man kann natürlich auch hoffen, dass das Clown ja so ein bisschen durchs Roster fällt bei vielen Teams, die dann irgendwie nur, die jetzt nicht nur auf letzte Saison gucken, aber die zumindest schon mal sagen, ja, nee, bei den Titans hat jetzt nicht so gut funktioniert. Und dass Clowney sich dann vielleicht an seine schöne Zeit mit den Seahawks erinnert und vielleicht sogar dann direkt einen Mehrjahresvertrag unterschreibt. Das wäre natürlich perfekt, da würde ich mich sehr drüber freuen, aber mal gucken.
Das könnte echt ein guter Value werden, Clowney.
Ja, absolut.
Wen hast du auf 3, Tobi?
Ja, ich habe auch Defensive Ends.
Ah ja, okay, ja. Dann sind wir uns ja mal einig.
Clowney habe ich mir auch rausgeschrieben.
Ich habe Defensive End tatsächlich auf 2.
Ja. Ah ja, okay.
Ja, Clowney habe ich mir auch rausgeschrieben. Er wollte damals 20 Millionen, hat bei den Titans für 12 unterschrieben, nachdem er ja aus einer Verletzung kam. Er wurde ja in der Offseason operiert und hat bei den Titans jetzt auch die Saison dann frühzeitig beendet, verletzungsbedingt. Also ich glaube da schon, dass das für manche Teams eine Red Flag werden könnte, beziehungsweise auch den Wert einfach drückt. Das wäre für mich irgendwie, wenn man beispielsweise aus der Dunlap-Entlastung dann einen Dunlap macht plus einen Clowney, das wäre schon so mein Traumszenario. Dann so schöne Gedankenspiele, dass man in klaren Passing-Downs Clowney oder Dunlap dann in die Mitte stellt und mit Daryl Taylor und dem zweiten Edge-Rusher dann in Passing-Downs geht, das wäre schon sehr schön. Dann noch Benson Mayowa für die Tiefe würde ich nochmal zurückholen. Da hatte ich mich auch in der letzten Folge schon zu geäußert. Vielleicht dann auch noch ein ganz gutes Siding, kein Muss, aber für das, was er wahrscheinlich kriegen wird, auch in Ordnung. Und dann hätte man, wenn man das denn so angewürde, meiner Meinung nach schon einen ziemlich guten Pass-Rush für die nächste Saison, was mir auch schon einige Sorgen nehmen würde, weil letzte Saison, der Beginn, hatte ich ja im News-Teil schon kurz angedeutet, war schwierig, war nicht gut anzusehen. Dunlap hat das Ganze zwar belebt. Ich glaube, Clowney würde da noch mal ein bisschen besser passen, auch weil er halt vielseitig ist. Er ist Run-Defender, Edge-Rusher, er wurde auch in der Zeit bei den Seahawks, er hatte jetzt nicht die guten Total-Stats, da hängen sich ja manche Leute auch gerne dran auf, aber er wurde auch oft ins Doppelteam genommen, und ich glaube, das könnte auch der ganzen Line auch wieder helfen, wenn man da einen Jadeveon Clowney dabei hätte.
Ja, das stimmt. Also, auf jeden Fall wäre das jemand, der kennt das Seahawks-System, der hat uns auf verschiedenen Positionen geholfen. Das war auf jeden Fall eine schöne Sache. Von daher Clowney sicherlich jemand, den wir gut gebrauchen könnten dann. Need Nummer 2. Tobi, wen hast du da?
Cornerback,
ja, ich auch. Henry, was hast du gesagt?
Ich habe Cornerback tatsächlich auf 1.
Okay, du Cornerbacks auf 1, darum Defensive Ends auf 2, alles klar, genau, du hast die Interior Line auf 4, dann ist das alles ganz gut nachvollziehbar, glaube ich. Also Tobi und ich Cornerbacks auf 2, du auf 1, also sind wir uns zumindest schon mal einig, dass es eine Position ist, die wir angehen müssen. Also wenn du sie auf 1 hast, dann lasse ich dir mal den Vortritt.
Ja, also unser Nummer 1 Cornerback von letzten Jahr, Shaquille Griffin, es geht Richtung Free Agency. Du hast jetzt eigentlich nur einen, ja, ich sag schon mal, zuverlässigen Starter mit DJ Reed, hoffe ich zumindest, der, by the way, momentan noch nur ein Jahr Restvertragslaufzeit hat. Und aus meiner Sicht sind die Seahawks einfach so dünn auf der Cornerback-Position besetzt und das auf einer Position, die meiner Meinung nach die wichtigste in der modernen NFL-Defense ist und auch die wichtigste in der Seahawks-Defense. Also die Seahawks-Defensive ist eigentlich meist nur dann gut gewesen, wenn man auch gute Cornerbacks und gutes Cornerback-Play hatte, und wir sind da so dünn besetzt, dass das auf jeden Fall deshalb schon mein größter Need ist und auch aufgrund des Positional Values, den habe ich ja auch ein bisschen mit einfließen lassen. Dann wird Quinton Dunbar Free Agent. Flowers ist zwar noch unter Vertrag als möglicher anderer Outside-Cornerback, ja, aber den will ich unter keinen Umständen als eingeplanten Starter sehen, sondern nur für die Tiefe. Ugo Amadi könnte den Nickel-Spot behalten, aber wir brauchen dringend Hilfe auf Outside-Cornerback und möglicherweise auch Competition auf Nickel-Cornerback. Ja, ich weiß nicht, wie gut Marquise Blair zurückkommen wird. Aber ich würde mir auf jeden Fall erstmal so ein bisschen auf Outside-Cornerback Sorgen machen. Da wäre für mich ein Target ja eben Quinton Dunbar zum Beispiel, weil Shaquille Griffin höchstwahrscheinlich zu teuer werden wird. Und Richard Sherman.
Ah, hab ich auch geschrieben. Scheiße.
Ja, was sind eure Takes dazu? Wen würdet ihr denn targeten?
Würde ich genauso unterschreiben. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, Dunbar resign und mit Breach starten lassen, Richard Sherman, Fragezeichen. Also es ist genauso, wie es hier steht. Sherman fände ich eine super Sache, weil ich sagen muss, also der Weggang hat schon wehgetan. Vor allem Tobi, du warst ja auch ein Riesen, oder bist ja auch ein Riesen Sherman-Fan. Ja, jetzt allgemein ihn nicht mehr bei den Niners spielen zu sehen, ist ja schon mal ein guter Anfang, weil da wird er vermutlich nicht hin zurückkehren. Aber Sherman nochmal im Seahawks-Jersey zu sehen, wäre eine schöne Sache. Ich habe Berichte auch gelesen, dass beide Parteien jetzt auch nicht völlig abgeneigt wären. Also das ist ja zumindest schon mal eine ganz vorsichtige Annäherung. Ist natürlich die Frage, wie ernst man das nehmen kann. Aber träumen darf man, glaube ich, noch. Also ja, für mich auch auf jeden Fall. Dunbar resign für ein Jahr vielleicht. Nochmal so ein Prove-It-Deal mit Reed möglichst schnell verlängern. Und dann, Sherman noch dazu holen. Und mit Flowers hast du dann halt vier Cornerbacks, davon drei gut bis sehr gut. Und Flowers ist halt auch da. Also ich finde, das ist schon mal solider Kern.
Ja, bei mir ging gerade schon das Kopfkino an. Lumenfield, Spieltag 1, ausverkauft. Und Richard Sherman betritt das Feld. Ich glaube, das wäre schon trotz der schlechten Vergangenheit bei den 49ers, glaube ich, wirklich schon ein ziemlicher Höhepunkt der Saison direkt im ersten Heimspiel. Das wäre schon sehr traumhaft irgendwie. Ja, also sonst habe ich eigentlich auch nur Dunbar, habe ich auch letzte Folge gesagt, für mich könnte es auch ein Value-Signing werden nach der unschönen Geschichte der letzten Saison, inklusive der Vorgeschichte in der Off-Season. Ich weiß ja nicht, da wird vielleicht Henry dann direkt sagen, auf gar keinen Fall machen, aber Reed in Slot stellen ist ja für mich auch noch so ein Gedankenspiel, der für mich dann von dem athletischen Profil da irgendwie sehr gut reinpasst. Ansonsten könnte man auch den Slot neu besetzen, und da schiele ich jetzt, das wird jetzt ein bisschen, wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich wird's, aber Justin Coleman ist ein potenzieller Cut-Kandidat für den Lions für mich. Der hat ja einen relativ dicken Vertrag bei den Lions unterschrieben, als er von den Seahawks weggegangen ist. Die Seahawks wollten sich bezahlen, auch für mich leider zu Recht, wobei sich vielleicht meine Meinung dahingehend auch schon so ein bisschen ändert, weil ich glaube, ein guter Slot-Cornerback auch sehr wertvoll sein könnte. Und so ein Justin Coleman im Slot, der hat mich hier komplett überzeugt, als er damals von den Patriots, glaube ich, zu den Seahawks kam. Der hat schon ziemlich Spaß gemacht. Ich denke da auch sehr gerne an den Pick 6 gegen die Cowboys, wo er dann in diese Tonne reinspringt. Schöne Grüße nach Dallas. Das war sehr, sehr schön. Ja, Coleman wäre für mich auch noch ein sehr, sehr gutes Signing. Also wird sehr unwahrscheinlich. Das ist auch so ein Traumspiel auf der Position, den ich noch gerne hätte. Ansonsten könnte ich halt mit Dunbar, Reed, Sherman und dann Flowers plus X gut leben. Wir hatten auch schon herausgearbeitet, dass frühe Cornerback-Picks im Seahawks Front Office nicht vorkommen werden, solange Pete Carroll noch an der Macht ist. Also wahrscheinlich erstmal bis 2035 nicht. Daher würde ich einen Würde ich einen der
ist eigentlich schon geimpft?
Würde ich einen der späten Draftpicks, fünfte oder sechste Runde, vielleicht auch nochmal in Cornerback investieren. Da vielleicht auf die Kenntnis eines ehemaligen Defensive Back Coaches namens Pete Carroll dann setzen, dass er da sich vielleicht nochmal so ein Pony aus der Herde raussucht und sagt, aus dem kann was werden. Das hat ja bei manchen Spielern gut geklappt, bei manchen eher weniger. Ja, dass man da vielleicht noch viel tiefer in Cornerback holt mit eventueller Upside.
Ja, ich würde übrigens nicht in Frage stellen, dass du dir da nach neuen Spielern im Slot umschaust, aber ich glaube, dass der Max Länge da überhaupt nicht d'accord gehen würde, weil du seinen absoluten Lieblingsspieler, Oregon Ducks Legende Ugo Amadi, derartig in Frage stellst. Also ich weiß nicht, ob er da d'accord gehen würde.
Ja, ich bin ja auch gar kein großer Kritiker von Amadi. Ich denke nur, dass Qualität halt immer hilft. Und wenn man sich upgraden kann, sollte man es versuchen.
Definitiv.
Und ich finde Marquise Blair, also das bisschen, was er gespielt hat, hat mir gut gefallen. Es war jetzt leider nicht besonders lange. Aber ich würde einfach mal einfach mal hoffen, dass er's gebacken kriegt. Ich lese hier auch gerade, 4,9 Millionen würden die Lions sparen, wenn sie Coleman cutten. Also ist jetzt gar nicht so unwahrscheinlich. Und dann, warum nicht zu den Seahawks, ne?
Ich würde trotzdem eine Lanze für Ugo Amadi brechen. Ich finde, dafür, dass er unter so einem billigen Rookie-Vertrag spielt, ist seine Leistung dementsprechend angemessen gewesen. Deswegen
hätte
ich kein Problem damit, wenn er der Slot-Cornerback bleibt. Natürlich wird er Competition bekommen, aber ich sehe ihn jetzt nicht ganz so kritisch.
Ja. Ist ein guter Gunner.
Ja, ist ein sehr guter Special-Teamer, muss man auch dazu sagen. Aber Marquise Blair, das finde ich immer wieder witzig, dass du ihn erwähnst, weil ich glaube, du hast da vielleicht einen kleinen Quatsch, Max, aber bei mir fällt er wirklich immer hinten runter. Ich vergesse ihn leider tatsächlich immer. Dabei fand ich ihn damals als Draftpick gar nicht so schlecht. Aber gut, diese Verletzung hat ihn echt aus dem Fokus befördert. Der ist natürlich eigentlich die 1-Option gewesen im Slot. Und mit einer weiteren Offseason plus der neue Saison Verletzung verheilt, ist er natürlich die logischste Option sogar noch neben Amadi. Da müsste man dann auch nicht tief in die Tasche greifen, sondern hätte ihn dann schon im Team.
Ja, aber er kommt halt von einem ACL, von dem her. Ja. Würde ich mich da erstmal auf nichts verlassen. Siehe Rashad Penny, der sich ja auch das Kreuzband gerissen hat und ja, zwei Spiele gemacht hat.
Ja, ich lese gerade auf Twitter die Nachricht, dass die Patriots den Franchise Tag nicht benutzen wollen für Offensive Guard Jerry Thuney. Das wussten wir ja schon. Und da kam jetzt aber ein unglaublich gutes Wortspiel von Max Länge. Da müssen die Seahawks doch jetzt echt was tun, ey, oder?
Oh mein Gott.
Oh, scheiße.
Hör mir auf.
Das gehört doch eigentlich verboten, ne? Also ich würde Twitter mal anschreiben, dass die den Account sperren. Gut.
Ich sehe gerade, die Falcons haben James Carpenter entlassen.
Ja, das wollte ich auch eigentlich gerade. Ich dachte, das liest Max jetzt auch vor.
Ach so, nee. Aber sowieso ganz interessant gerade hier. Hunter Henry wird nicht getaggt. Golladay wird auch nicht getaggt. Also das sind schon ein paar Namen, die man, ich meine, für die Seahawks irrelevant, aber zumindest ganz spannend. Gut, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch, ne? Also wir können natürlich nochmal eben kurz unsere Rankings alle einmal vorlesen. Also bei mir auf der 5 Interior Defensive Line, auf der 4 Wide Receiver, auf der 3 Defensive End, auf der 2 Cornerback und auf der 1 Interior Offensive Line.
Ja, bei mir war es die 5 Defensive Tackle, Nummer 4 Interior Offensive Line, 3 Right Receiver, 2 Defensive End und 1 Cornerback.
Ja, und ein kleiner Nachtrag noch, der gesuchte Defensive Tackle war Al Woods, der dann später gesperrt wurde, meiner Meinung nach ziemlich gut gespielt hat, für einfach mal quasi von der Straße geholt und wenig bezahlt. Und mein Ranking ist auf 5 Tight End, auf 4 Wide Receiver, auf 3 Defensive End, auf 2 Cornerback und auf 1 Interior O-Line.
Eine Sache würde ich gerne noch erwähnen wollen. Ich bin stolz auf uns, weil wir unseren Clear-Cut Starter auf Running Back verlieren und Running Back nicht in die Top 5 reingepackt haben.
Die Hirnwäsche.
Nee, das war für mich tatsächlich gar keine Überlegung. Also,
ich hab heute nur auf Spot-Track geguckt, wer da alles Free-Agent wird und ich habe mir gedacht, was da auf den Markt kommt, ist halt absolut enorm. Also die Tiefe auf Running Back, da mache ich mir echt überhaupt keine Sorgen.
Ja, das Horror-Szenario war doch dann nicht cutten und dafür jetzt Carson resign. mit diesen Worten.
So, doch mal einmal alle die Twitter-Timeline aktualisieren, schauen, ob noch irgendwas passiert. Und wenn jetzt hier nichts mehr kommt, dann müssen wir die Folge beenden. Russell Okung, Free Agent. Also vielleicht da auch noch eine Rückholaktion, wer weiß.
Glaube ich nicht dran.
Der ist doch Vollzeit Bitcoin-Investor, oder nicht?
Ja, aber das wer ist das nicht?
Okay, gut. Folgentitel, vergoldete Draftpicks, habe ich mir aufgeschrieben.
Schön.
Haben wir endlich mal einen Titel schon in der Folge geklärt. Ja, gut. Dann an der Stelle vielen Dank an euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, damit verabschieden wir uns wie immer mit einem Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.